Meine Lieben, nachdem ich das letzte Mal ein bisschen theologischer über den Heiligen Geist gesprochen habe, möchte ich heute gerne biblisch über ihn reden. Ich werde ein paar Bibelstellen euch zeigen und dann auch sehr konkret versuchen zu verstehen, was das für uns bedeuten kann, wer der Heilige Geist ist. Zunächst zu dieser Bibelstelle. Da geht es um Johannes den Täufer, der im Vorfeld von Jesu Kommen, der Prophet ist, der in der Wüste ist und sein Kommen ankündigt. Und wahrscheinlich haben einige von euch in der Schule Ethikunterricht gehabt. Wer hat Ethik gehabt? Niemand. Na doch, jawohl, sehr gut. Was lernt man in der Ethik? Wie gerechtes Leben geht, wie Gerechtigkeit geht. Die Frage, was ist überhaupt Gerechtigkeit? Das kann man zum Beispiel von Platon und vom Aristoteles lernen. Das kann man vom Immanuel Kant lernen. Das kann man auch lernen, wenn man sich mit Ethik eben oder Politik beschäftigt. Was ist Gerechtigkeit? Und wie ihr seht, der Prophet Johannes steht auch in der Tradition dieser Frage, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Was ist ein richtiges und gutes Leben? Und die Leute kommen zu ihm und fragen ihn, lieber Johannes, was wollen wir denn machen? Du predigst hier, dass der Erlöser ankommt oder jemand kommt, der größer ist als du. Was sollen wir denn machen? Und Johannes sagt, relativ einfach, wer zu viel hat, soll halt am anderen was abgeben. Und wenn Soldaten unter euch sind, die sollen keine Gewalt anwenden oder niemanden erpressen und misshandeln und sich mit ihrem Sold begnügen. Und die Zöllner, die sollen, das waren die verruchten Leute, weil die immer auf ihren eigenen Vorteil aus waren, und die Zöllner sollen halt nicht mehr nehmen, als festgesetzt ist. Also einfach gerechtes Leben. In dieser Tradition steht der Johannes auch mit den anderen Propheten. Jesus wird sagen, er ist der größte der Propheten gewesen und auch der letzte der Propheten, der den Messias angekündigt hat. Also so geht gutes Leben. Ist es das schon? Ist es das schon? Also wir werden ja als Kirche permanent verdächtigt, dass wir vor allem Moral lehren und Ethik lehren. Wie geht gutes Leben? Stimmt es schon? Ist es das schon? Johannes sagt, da kommt jetzt einer, ich bin nicht einmal wert, dass ich mich bück und dem die Sandalen aufschnür. Das war so der letzte Sklavendienst, den man machen konnte. Da kommt einer, der sagt euch nicht einfach, macht es so, der tauft euch mit Feuer und dem Heiligen Geist. Neue Kategorie, was ganz anders als einfach nur sagen, mach's das so, mach's das so, mach's das so. Was bedeutet mit dem Heiligen Geist getauft werden? Letztes Mal haben wir gesehen, dass der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn ausgeht und das Liebesband ist, das die beiden verbindet. Mit dem Heiligen Geist getauft werden, meine Lieben, heißt hineingenommen werden in die Liebe Gottes. In den Liebesaustausch der Liebe Gottes sollen wir hineingenommen werden. Ist schon ein bisschen steil, ne? Ziemlich steil eigentlich. Aber meine Lieben, das ist das Neue, das Jesus bringt. Und wir lesen in einer Stelle des Johannesevangeliums, dass Jesus davon spricht, wir werden gleich noch mehr davon hören, dass die, die von ihm berührt werden, aus denen wird lebendiges Wasser fließen, das nicht mehr versiegt. Und wie gibt Jesus diesen Geist? Indem er stirbt. Mir ist heute Nachmittag im Nachdenken über das, was ich heute sagen werde, das Bild gekommen, weil es auch ein bisschen ein biblisches Bild ist. Stellt euch vor, da kommt einer, der ist so voll vom Geist Gottes, aber er gibt ihn erst, wenn er sich mit ihm ganz gibt. Stellt euch vor, eine Parfümflasche voller kostbarem Parfum, die fällt am Boden, sie zerbricht und der ganze Raum wird erfüllt vom Duft des Parfums. So gibt Jesus den Heiligen Geist. Durch seinen Tod, seine Auferstehung, durch Pfingsten. Hier merken wir, der Johannes ist noch nicht so weit. Der ist wahrscheinlich auch schon vom Geist Gottes irgendwie bewegt, weil er auf ihn hingezogen ist. Aber er ist zunächst einmal ein Ethiklehrer in diesem Punkt. Das ist Jesus nicht, meine Lieben. Jesus ist gekommen, damit wir ein neues, anderes Leben haben. Dass das, was mit unserem Leben macht, keine Frage. Aber das ist das Erste. Ja? Habe ich gerade gesagt, er tauft mit Geist und mit Feuer. Das heißt, er gibt uns Anteil von sich aus am göttlichen Leben, ohne dass wir es erleisten, verdienen und trainieren könnten. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Ethik, meine Lieben, kann man trainieren. Also, wenn du ein kleines Kind daheim hast und das Kind kriegt ein Geschenk, die Mama sagt, sag schön Danke zum Onkel. Ja, und wenn das Kind dauernd irgendwie vergisst, jedes Mal wieder, sag schön Danke. So lernt das Kind irgendwie die Tugend der Dankbarkeit und das auch zu äußern. Tugend kann man trainieren. Ja, seid nett zueinander. Ja, seid nicht wie die Rüpel, wenn ihr hier nebeneinander hockt, sondern respektiert den. Kann man lernen, kann man sich antrainieren. Aber meine Lieben, wenn wir uns ethisches Verhalten nur antrainieren, dann ist die Gefahr, dass man sich für was Besseres hält, riesig. Ich habe so viel trainiert, ich bin der Allerbeste. Ich vertraue so auf meine eigenen ethischen Muskeln und moralischen Muskeln, ich halte mich für super. Das heißt, ganz oft mit deinem ethischen Bemühen kommt die Geringschätzung des anderen daher. Jesus geht nicht zuerst zu denen, die sich schon für die Gerechtesten halten. Interessant, ne? Warum? Weil die dazu neigen, die anderen zu verachten. Also ganz wichtig, immer und immer wieder dürfen wir uns das sagen lassen, das Geschenk des Glaubens ist nicht zuerst Moral. Wir sagen nicht zu den Menschen, die zu uns kommen in die Kirche, erst wenn du dich anständig aufführst, hast du einen Platz in der Kirchenbank. Aber meine Lieben, das ist eigentlich das übliche Programm in unseren Gemeinden manchmal. Erm schau go. Jetzt ist er schon das dritte Mal geschieden, jetzt hockt er sich auch noch in die Kirche. Ja, meine Lieben, für die ist Jesus da. Für die ist er gekommen. Ja. Es geht nicht zuerst um Moral, es geht zuerst um die Begegnung mit dem Herrn. Wichtiger Punkt, weil wir uns auf ihn öffnen sollen, habe ich schon ganz oft gesagt, aber kann man nicht oft genug sagen, der Mensch wird dem ähnlicher, was er liebt. Der Mensch wird dem ähnlicher, was er liebt. Heute habe ich wieder, in München war ich, habe das Don Bosco-Fest gefeiert, habe ich ein Ehepaar getroffen, hat sie gesagt, wir sind vielleicht schon seit 42 Jahren beieinander. Dann habe ich gesagt, und ehrlich gesagt, das sieht man ein bisschen. Weil, ne, wenn Ehepaare ganz lang beieinander sind und sich mögen, die werden sich irgendwie ähnlicher. Und meine Lieben, der Mensch kann nicht anders als lieben. Oder zumindest nicht anders als lieben wollen. Wenn er ein Egozentriker ist, dann will er sich mit vermeintlicher Liebe permanent seine Bedürfnisse stillen, die ihn umtreiben. Aber leider machen ihn die Bedürfnisse ähnlicher dem, was er liebt. Wenn für einen das Allerhöchste der Schweinsbraten und die halbe Bier ist, dann sieht man dem Menschen das an, was er liebt. Ja? Und ehrlich gesagt, das ist jetzt ein Beispiel, das er schon öfter mal gesagt hat, aber das finde ich einfach so nett. Es gibt zum Beispiel manchmal, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ältere, einsame Damen, ist eigentlich ein schwieriges Schicksal, die niemanden mehr haben, außer ihren kleinen Schoßhund. Und den überschütten sie so mit ihrer Liebe, und ziehen den an und geben dem die Flasche und binden dem Schleifchen ans Ohr und so. Und du denkst dir, ja, der arme Hund, gell? Und du denkst dir gleichzeitig das arme Frauchen, weil die auch einander ähnlicher werden. Der Mensch wird dem ähnlicher, was er liebt. Ist so. Was ist das erste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Warum? Weil Jesus will, dass wir ihm ähnlich werden. Jetzt habe ich eine lange Bibelstelle, die ich euch jetzt einfach mal vorlese, weil sie ist eine Art, Herzensstelle für mich, aber glaube ich auch für die ganze Kirchengeschichte. Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen, die möchte ich mit euch jetzt auslegen. Und ich lese erst einmal vor, ist ein bisschen längerer Text, aber bitte um Geduld. Jesus kommt in einen Ort in Samarien, der Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinen Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Zunächst einmal, bis daher geht noch weiter. Im Johannesevangelium ist fast jedes Detail wichtig. Eines der wichtigsten ist hier: Jesus kommt zu einem Brunnen und es wird auf den Stammvater Jakob verwiesen. Wenn ihr mal das Alte Testament genauer lest, was wahrscheinlich nicht so häufig der Fall ist, aber die Juden, die im ersten Jahrhundert das Alte Testament gekannt haben, die wussten, dass an Brunnen entscheidende Dinge passiert sind. Zum Beispiel hat der Isaak seine Frau Rebekka an einem Brunnen gefunden, der Stammvater Isaak. Der Jakob zieht aus, findet seine Frau, seine beiden Frauen, die Lea und die Rahel, an einem Brunnen. Der Mose findet seine Frau in der Wüste an einem Brunnen. Der Brunnen, ein geheimnisvoller Ort im Alten Testament, wo die Stammväter, die wichtigsten, ihre Frauen finden. Und jetzt sitzt er hier um die Mittagszeit, sechste Stunde, an einem Brunnen. Und wenn man ein bisschen von der antiken Welt Bescheid weiß, normalerweise kommt um die sechste Stunde keine Frau mit einem Mordswasserkrug zu einem Brunnen. Warum? Erstens, weil sie dann niemand trifft, weil es bullenheiß ist. Und sie will auch nicht alleine da sein. Also die meisten Leute in der Antike, die zum Brunnen gehen und ihre Wasserkrüge schleppen, die kommen abends oder morgens, wenn es kühl ist, weil es da die anderen treffen. Sie kommt um die sechste Stunde, brütende Hitze. Wichtiger Punkt. Noch ein wichtiger Punkt, Samaria. Was war Samaria? Das war ein wichtigerer Teil des sogenannten Nordreiches. Israel war nach dem Tod des Königs Salomo in zwei Reiche gespalten. Jetzt, wenn ihr das vergleichen wolltet mit unserer Situation, dann kann man sagen, die Katholiken und die Evangelischen in den schlimmsten Zeiten der konfessionellen Auseinandersetzung. Ja, die einen haben gesagt, hier bei uns am Garizim, da beten wir jetzt den lieben Gott an und ihr macht es halt bei euch da irgendwo in Jerusalem jetzt, das ist auch okay, aber da geht es letztlich um, wer hat den richtigen Glauben. Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern, obwohl sie zum gleichen Volk gehören. Und der Jude an sich schon gar nicht mit einer Frau. Auch wichtig. Okay? Dann das erste Wort, was Jesus zu der Frau sagt, ist: Gib mir. Meine Lieben, wir lesen gleich eine Bekehrungsgeschichte, wenn wir weiterlesen, aber Jesus sehnt sich danach, von uns etwas zu empfangen, was uns wichtig ist. Gib mir zu trinken. Danach sehnt sich Jesus, dass er von ihr etwas bekommt, was ihr wichtig ist. Wir lesen hier gleich, die Gabe Gottes besteht in einem Wasser, in lebendigem Wasser. Und jetzt mache ich mal weiter. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Also Jesus schenkt ein Wasser, und wir wissen aus dem Johannesevangelium, es wird einmal deutlich gesagt, dass das Wasser der Heilige Geist ist. Das heißt, Jesus schenkt etwas, was, wenn er es verschenkt, nicht weniger, sondern mehr wird. Habe ich schon öfter mal gesagt, die Gaben, die Gott schenkt, werden, indem man sie selber verschenkt, nicht weniger, sondern mehr. Alles andere, was wir so verschenken ganz oft, ja, weiß ich was, Geld oder Besitz oder was, wird weniger, wenn wir es verschenken. Die Liebe Gottes und der Glaube werden nicht weniger, wenn wir ihn verschenken, sondern mehr. Jetzt, was ist, wenn wir geistlich sprechen? Hier ist das Wasser, das zum ewigen Leben führt. Was ist das Wasser, nach dem wir uns permanent sehnen, als natürliche Menschen, die sich schwer tun mit dem Glauben? Worin glauben wir, dass die Erfüllung, worin besteht die Erfüllung, nach der wir uns sehnen, von der wir dauernd trinken wollen? Na, die üblichen Dinge. Anerkennung, Reichtum, körperliches Wohlbefinden, Wohlleben, Macht. Solche Dinge sind die, nach der der normale Mensch hier strebt. Die, die unter euch studieren oder Ausbildung machen, ja, du musst in dieser Gesellschaft was machen. Du musst was werden, du musst was leisten, und die Gesellschaft suggeriert dir, wenn du es nicht hinkriegst, dann bist du nichts. Und wir meinen, je mehr wir uns danach strecken und uns von dem antreiben lassen und dann das eine oder andere erreichen, dann hast es. Meine Lieben, ich habe echt schon manche Erfolge in meinem Leben gehabt. Aber irgendwo ankommen und meinen, jetzt hast es und es ist gut, macht süchtig nach mehr. Macht süchtig nach mehr. 10.000 Facebook-Likes machen süchtig nach 20.000. 2 Millionen Facebook-Likes machen süchtig nach 5 Millionen Facebook-Likes. Du kriegst den Kragen nicht voll mit dem, was du meinst, was dich glücklich macht in dieser Welt. Und hast du noch so viel Macht, du könntest noch mehr haben, es macht dich auch nicht glücklicher. Ich habe letztes Mal über Brad Pitt gesprochen und Angelina Jolie, die berühmtesten, schönsten, reichsten Menschen der Welt, sagen wir jetzt mal in einem übertragenen Sinn zumindest, haben sie es hingekriegt? Sind sie glücklich? Nee. Haben aber alles. Haben sie noch ein paar Kinderchen adoptiert, damit sie nicht nur 3 haben, sondern 6? Haben alles. Sind sie glücklich? Der Brad Pitt hat zum Saufen angefangen. Jesus schenkt das Wasser, das nicht mehr durstig macht. Da sagte die Frau zu ihm, übrigens, das ist auch, das nennt man auch ein johannäisches Sprachspiel. Johannes bewegt sich mit der Sprache immer auf verschiedenen Ebenen. Die Frau versteht es sehr gegenständlich, konkret, wo hast denn du das Schöpfgefäß und du kommst jetzt da jetzt in den Brunnen. Und er führt durch die Sprache und das tiefere Verständnis immer mehr in ein tieferes Verständnis hinein. Die Frau ist jetzt an der Schwelle, wo sie von bloß gegenständlichem Verständnis übergeht in ein tieferes Verständnis. Irgendwie öffnet sich das Herz, sie ahnt, ja, der hat mehr zu sagen und zu geben als bloß ein Krug Wasser. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Uah. Das kommt jetzt sehr unvermittelt, ne? Und fast ein bisschen brutal. Also jetzt geht es hier um Wasser und Trinken und Brunnen und es ist eigentlich eine nette Begegnung. Und er sagt, sie möchte jetzt, sie spürt, er hat was zu geben, sie möchte das Wasser. Und er sagt, geh, ruf deinen Mann. Aha, Jesus bohrt sofort in die tiefste Wunde ihres Lebens. Die tiefste Wunde ihres Lebens ist, du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Jetzt wisst ihr auch, warum die Frau alleine am Mittag dahin kommt. Weil sie wahrscheinlich gesellschaftlich eine Ausgestoßene ist, die es mit jedem macht, mit jedem ins Bett geht. Und jetzt halt den 6. hat. Deswegen geht sie da Mittag alleine hin. Meine Lieben, ich habe gerade angefangen mit dem Thema Bräutigam und Braut oder am Brunnen treffen die Väter ihre Frauen. Ihr könnt hier die Frau einsetzen, die Kirche einsetzen, eure eigene Seele einsetzen. Jesus ist der Bräutigam und will den Sünder erlösen und mit dem Wasser des ewigen Lebens beschenken. Sie kommt in all ihrer Bedürftigkeit und in all ihrer Gebrochenheit zu ihm. Ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Das berührt mich zutiefst, weil sie eigentlich nicht so wirklich die Wahrheit sagt. Aber Jesus sucht auch noch diesen Punkt, wo sie in dem, was sie da sagt, vielleicht doch recht haben könnte. Ich habe keinen Mann. Okay, du hast zwar jetzt einen, aber irgendwie ist er nicht dein Mann. Stimmt. Okay, ich nehme es jetzt mal so und nehme es irgendwie, dass du einen Anflug von dem hast, die Wahrheit sagen zu wollen. Wisst ihr, was das ist? Er hilft ihr in die Beichte. Er hilft ihr in die Beichte, damit sie vor ihm in der Wahrhaftigkeit steht. Und wisst ihr, warum das mit der Wahrhaftigkeit so wichtig ist? Damit der Geist fließen kann. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich habe neulich eine Frau getroffen, die schon länger unterwegs ist, so auf der Suche nach Glauben, die sich mehr und mehr einlässt auf das Thema mit Gott unterwegs sein, mit Jesus unterwegs sein. Und sie hat gesagt, wissen Sie, in der Zeit, in der ich jetzt unterwegs bin und ich glaube eigentlich schon länger, es ist ein bisschen intensiver jetzt geworden, ich habe die letzten Jahrzehnte nicht mehr gebeichtet und ich spüre, jetzt ist es dran. Warum? Na, weil es sowas gibt wie, dass Gott, wenn ich vor ihn aufrichtig hinkomme, dann will er meine Aufrichtigkeit vertiefen und vermehren. Er will im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Aber auch in der Wahrheit meiner Situation. Und wir spüren, wie Jesus hier sie behutsam in die Wahrheit führt. Damit hast du die Wahrheit gesagt, obwohl es ein bisschen rumgedruckt hat. Eigentlich nicht so wirklich. Geist und in der Wahrheit. Wir fragen uns ja oft, wie kommen wir zu einer Gotteserfahrung? Wie kommen wir näher zu Gott? Meine Lieben, diese Bibelstelle zeigt uns, bevor wir anfangen, ist Gott immer schon da und hat uns schon gezogen. Und ich habe neulich das schöne Bild gehört von einem Helikopter, der praktisch über uns kreist. Nehmt einmal das Bild. Gott ist der große Helikopter, mächtig über uns, Aber der Helikopter braucht einen Platz zum Landen. Der ist schon da, aber er möchte gern landen. Und fürs Landen braucht er einen einigermaßen bereiteten Boden. Dass wir sagen, okay, hier machen wir jetzt den Boden mal frei und da kannst du landen, bitte. Okay, den Boden bereiten. Den Boden des Herzens bereiten, damit Gott in dir landen kann. Oder wenn wir im Bild vom Wasser bleiben, kann das Wasser gewissermaßen durch unser Herz schon durchfließen, uns beschenken, klar sein, klar machen und dann auch fließen und sprudeln. Naja, wenn es da so viele Verlegungen gibt und viele Staus gibt, dann ist es halt schwierig. Deswegen sind wir natürlich jetzt auch bei dem Thema Moral. Ja? Aber das ist erst das Zweite. Jesus zieht uns, wir haben Sehnsucht nach dem Leben mit ihm und er will uns erneuern durch seinen Geist. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Das ist der Gesalbte, Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Meine Lieben, das ist eine Stelle, da kann man eigentlich vor Ehrfurcht in die Knie gehen. Wie heißt der Name Gottes im Alten Testament, im Buch Exodus? Ich bin, der ich bin, ich bin, der ich bin da. Und hier findet eine Begegnung mit der Sünderin statt, am Brunnen. Und Jesus wiederholt das Wort Gottes und sagt, ich bin jetzt da. Ich rede mit dir. Ich bin's. Dann habe ich was ausgelassen, weil dann plötzlich die Jünger ins Spiel kommen. Aber dann heißt es gleich unmittelbar danach, da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehlen und eilte in den Ort, und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist der Mann, der mir alles gesagt hat. Das heißt, sie ist jetzt schon eine Glaubende, weil vorher sagt sie, dass der Messias kommt, der wird uns alles sagen. Seht ihr? Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus sagte, ich bin, sie glaubt, der hat mir alles gesagt. Alles, was für mein Leben wichtig und entscheidend ist. Und jetzt nochmal wieder geistlich gesprochen, sie lässt den Wasserkrug stehen. Sinnbildlich, ich brauche jetzt das alles nicht mehr. Ich bin angekommen. Dort, wo alle meine Sehnsüchte erfüllt werden, überboten werden, weil ich jetzt den Sinn meines Lebens weiß. Und interessant ist ja, ganz schön ist, sie wird sofort eine Evangelistin. Sie rennt in ihr Dorf und sagt, Freunde, gell, jetzt bin ich nicht mehr die Aussätzige hier, weil mich kann... Hier, ich habe den getroffen, um den es geht. Okay, ist Jude, mit dem wollen wir gerade nichts zu tun haben. Nee, aber er ist es. Er ist es. Okay. Bisschen die Sachen, das habe ich vorhin schon gesagt. Also das ist mir schon ein wichtiger Punkt. Der zweite, bevor die Frau sucht, ist sie schon gefunden. Ja, Gott ist immer schon da. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Das kommt hier sehr deutlich zum Ausdruck. Der Brunnen, das habe ich schon gesagt, Jesus beginnt nicht mit der Moral. Das habe ich auch gesagt. Sie beichtet, Jesus hilft ihr in die Beichte hinein. Moralische Klarheit, meine Lieben, das ist schon nochmal ein wichtiger Punkt. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns ist Sünder oder Sünderin. Und jeder weiß um seine Durchschnittlichkeit und um seine Kämpfe. Aber die Frage ist, wollen wir in unserer Durchschnittlichkeit in unserer Sündigkeit bleiben oder wollen wir sie ihm immer wieder hinhalten, immer und immer wieder, dass er uns verwandeln kann. Das befähigt uns im Heiligen Geist mehr und mehr unterwegs zu sein. Und wisst ihr, es gibt Menschen in der Verkündigung, auch in unserer Kirche, wo man das Gefühl hat, die sind nicht klar, die leben vielleicht ein Doppelleben in weiß ich was, in Beziehungsdingen oder in Gelddingen oder sowas. Und ich bin sicher, dass es etwas nimmt von der Kraft ihrer Verkündigung und von der Fruchtbarkeit ihrer Verkündigung. Man kann bestimmte Dinge sagen und die klingen fromm und schön und sie treffen niemanden ins Herz, weil man irgendwie spürt, das kommt dem auch nicht aus dem Herzen. Weil damit es aus dem Herzen kommt, gewissermaßen ist die Liebe zum Herrn nötig, die uns hilft, ihm ähnlicher werden zu wollen. Selber machen können wir es eh nicht. Aber wir werden zu wollen. Und das Schöne ist auch, wenn die problematischen Dinge in uns einigermaßen geklärt sind. Noch einmal, ich kann nicht mit einer Beichte mein komplettes Leben umdrehen, aber wenn ich bekannt habe, was in mir nicht stimmt, nicht okay ist, und ich befreit da wieder rausgehen kann, dann sehne ich mich mehr nach Gott als vorher. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so aufgegangen ist. Wenn ihr nach der Beichte irgendwie innerlich klar seid, ist die Sehnsucht nach Gott größer als vorher. Warum? Naja, weil wir halt, wenn wir so in unserem Alltagsschmarren uns verlieren und in unserer eigenen Gebrochenheit, dann spüren wir ja eigentlich, dass wir mit ihm nichts zu tun haben wollen. Da gibt's die Bereiche in mir, wo ich bockig bin, wo ich widerständig bin, wo ich einfach ich selber bleiben will, wo ich Angst habe, dass wenn Jesus dahin schaut, dann überführt er mich an und dann kann ich nicht so bleiben, wie ich bin und so weiter. Aber wir dürfen glauben, dass er eigentlich wirklich das Beste aus uns heraus lieben will. Lieben will, nicht prügeln will. Das hat mich zu diesem Goethe-Zitat geführt. Goethe hat mal gesagt, wer das Auge nicht sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken, lägt nicht in uns des Gottes Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken. Das heißt, wenn du irgendwie das, was in dir verquer ist, einmal freiräumst durch das Angebot der Vergebung, dann kommt von unten etwas raus, wo du spürst, das zieht mich jetzt zu dem hin. Ja, von unten zieht es mich zu dem nach oben hin, weil das in uns schon da ist. Das habe ich schon gesagt, das habe ich auch gesagt. Das ist noch der letzte Satz, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Was heißt eigentlich Evangelisierung? Ganz schöne Definition. Ein Bettler sagt dem anderen Bettler, wo es das gute Brot gibt. Wir sind alle Bettler, der Bischof auch, der Pfarrer auch. Jeder lebt nicht von dem Brot, das er aus sich selber hätte, sondern das ist alles empfangen. Aber wir helfen einander zu sagen, wo es das gute Brot gibt. Oder in dem Bild, wo der Brunnen ist, wo Jesus steht. Wie wirkt der Geist? Das ist auch nochmal eine längere Stelle, so gegen Ende. Wenn ihr fragen wollt, bin ich im Heiligen Geist unterwegs, dann lest mal diese Stelle aus dem Galaterbrief. Der Paulus unterscheidet immer zwischen den Werken des Fleisches. Und vorhin habe ich gesagt, dass der normale Mensch in unserer Gesellschaft strebt nach mehr. Mehr Anerkennung, mehr Reichtum, mehr Erfolg, mehr Besitz, mehr Lustempfinden und so weiter. Und dieses Streben des Fleisches führt, sagt der Paulus, zu Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifenden Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Missgunst, Trink- und Essgelage und Ähnliches mehr. Die ganze Palette. Also ich erkenne vielleicht schon manches aus meinem Leben darin wieder. Wenn der alte Adam sich aufmantelt und wieder mit mir durchgeht, dann merke ich genau, was da kommt. Kann man lesen. Und dann, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld, Selbstbeherrschung, Treue, Güte, Freundlichkeit, die Dinge. Wenn du spürst, da wächst was in dir. Du bist mit manchen Menschen, die dich echt nerven, geduldiger. Du bist in einem größeren inneren Frieden und willst weniger deinen Durst mit Dingen stillen, die vielleicht nicht so toll sind. Wenn das irgendwie, oder wenn du spürst, du willst mit dem reinen Tisch machen und willst irgendwie da, suchst dir vielleicht Hilfe oder gehst beichten oder sagst, nee, jetzt höre ich mal auf mit dem. Solche Dinge. Wenn solche Dinge in dir wachsen, auch die Sehnsucht nach Gott wächst, dann darfst du, glaube ich, vertrauen, dass du auf dem richtigen Weg bist und im Geist Gottes unterwegs bist. Wofür bist du da? Um dich von Jesus zu retten zu lassen? Also du darfst die Frau an dem Brunnen sein, die fragt, wo ist denn das Wasser? Gib mir das, ich hätte es gern. In seiner Kirche, um verbunden mit ihm zu leben und dich von ihm verändern zu lassen. Noch einmal, die Liebe macht uns dem ähnlicher, dem wir lieben. Die Liebe macht uns dem ähnlicher, den wir lieben. Um dort, wo du stehst und lebst, durch Wort und Tat ihn zu bezeugen. Du willst wissen, was der Sinn deines Lebens ist? Der Epheserbrief sagt, du bist zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Musst du deswegen dauernd in deiner Arbeit Lobpreis machen? Nein. Nein. Aber du darfst sagen, Herr, jetzt gehe ich den Dienst an, der passt mir nicht, Herr, für dich. Herr, jetzt will ich mit dem Menschen reden, das ist auch dein Geschöpf, auch wenn er mir schwerfällt, Herr, für dich. Wenn wir lernen, es für Gott und die Menschen zu tun, dann werden wir darin Menschen, die seine Herrlichkeit loben. Das ist der Sinn unseres Lebens. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Also, das habe ich auch schon mal gesagt, weil wenn ihr fragt, was ist meine Berufung, erst einmal sei dort, wo du bist, ein Zeuge, eine Zeugin der Liebe, der Freundlichkeit, der Güte, des Gotteslobes. Und wenn du dann sagst, ja, aber ich gehe vor die Tür und denke mir, jetzt soll ich die Umwelt retten oder soll ich den armen Menschen helfen oder den Alten oder den Kranken und du könntest dann tausend Sachen tun. Na, es gibt was, was Gott für dich bereitet hat, das nur du tun kannst. Du musst nicht die ganze Welt retten, die ist schon gerettet durch Jesus. Aber er will dich vielleicht da oder da hinstellen, dass du spürst, hier bin ich unvertretbar und unersetzbar. Das spürst du da, wo du stehst. Wenn du sagst, aber da, wo ich stehe, da kommt es jetzt noch nicht zur vollen Erfüllung. Du wirst es nicht finden, wenn du dich rausziehst und sagst, ich will mit dem jetzt alles nichts zu tun haben, ich will jetzt, keine Ahnung, nur noch beten und fromm sein und die anderen nerven mich kolossal. Das ist wahrscheinlich nicht der Weg, dass du den nächsten Schritt in deine Berufung hineinfindest, in der du wächst, sondern du dort, wo du bist, ist der Herr auch da, ist auch schon etwas von dem Brunnen da. Und versuchen, sich auf das einzulassen, wo du jetzt gerade bist, um seinetwillen und um der Menschen willen, wächst in dir die Fähigkeit, den nächsten Schritt zu sehen und dann noch einen und dann noch einen. Und dann kann es sein, dass du an den Punkt kommst und sagst, ja, ich muss vielleicht doch woanders hingehen. Aber es ist in der Regel nicht etwas, was dir einfach nur im Kopf rumgeht, sondern was aus dem Gehen des Weges ganz konkret sich ergibt. Concrescere ist ein schönes lateinisches Wort, das heißt zusammenwachsen. Wenn du konkret wirst, ein Mensch im Hier und Jetzt zusammengewachsen, integriert bist, nach und nach ganz wirst, dann lernst du im Gehen des Weges deine nächsten Schritte kennen. Ja, wenn du ein begabter Musiker bist, als Beispiel, und wir haben hier ein paar wunderbar begabte Musikerinnen und Musiker, und du machst es jetzt mit deinen Freunden und du denkst dir, ja, das ist schön und darin findest du Erfüllung und du machst es vielleicht auch mit jemandem, der in deiner Band echt schräg singt oder so und du musst den aushalten und so, denkst dir jetzt, ich suche mir jetzt die super andere. Jetzt geh mal einen Schritt weiter und lern auch den zu lieben und die zu lieben. Und dann wächst aus dem vielleicht der nächste Schritt, weiß ich was, die nächstgrößere Band oder das Gefühl, ich muss meinen Beruf dafür einsetzen oder das zu meinem Beruf machen oder sowas. Versteht ihr das? In der Regel wächst es organisch. Die Frage, wo du hingehörst. Ja. Die Übung, einfach nur am Schluss, fang möglichst viele Dinge an, die du jeden Tag tust mit einem kurzen inneren Gebet, in dem du Jesus bittest, dass du es so tun kannst, dass es für ihn ist.